Mythos und Wirklichkeit. Fern, in der Zeiten Nacht verborgen, ist uns jene grauenvolle Not, die einst der Menschen drängte, da er den ersten dunklen Mythos zeugte. Im Licht des Feuerglanze ewiger Liebe heimisch, zu ewigem Leuchten im Dasein, fand sich der Menschengeist inmitten aller Schauer einer chaotischen Welt auf dieser Erde als ein gefallener Stern. Tier unter Tieren geworden, hatte ihn dennoch nicht alles Licht verlassen. Unglücklicher als das Tier ward ihm die unsagbare Einsamkeit bewusst, in die er selber, ehe er sie kannte, sich hinausgesehnt, die er sich selbst bereitet hatte. Und nun ertrug er nicht, wonach ihn ehedem so sehr verlangte. Bildner von Anbeginn blieb aber Schöpferkraft ihm noch erhalten, und selbst in seiner tiefsten Gottverlassenheit vermochte doch das Tier sie ihm nicht zu rauben. Zu dieser seiner Schöpferkraft nahm er nun seine Zuflucht, und so erschuf er sich im Bilde, wenn auch dunkel nur und mannigfach verwirrt aufs Neue, in den Augenblicken ärgster Qual den Widerschein der Lichteswelt, aus der er selbst sich ausgestoßen hatte. Die mancherlei Gewalten der Natur, die ihm so drohend nahe kamen und deren Macht er stetig über seinem Haupte fühlte, heischten Einlass auch in seine Geistesschöpfung. So wurde denn ihr Wirken ihm zum Werke grausamer Dämonen, deren Gunst der Machtlose nicht anders als durch Opfer sich erkaufen konnte. War's aber mild und wohltatspendend auf den Qualverwirrten wirkte, wurde ihm zum Werke guter, wohlgesinnter Götter, denen er durch Dank und Lob sich angenehm zu machen suchte. Da es der Menschen viele waren, die das gleiche Erdenleben teilten, so fügte jeder zu der Urgestaltung dieses Bildes einer übererdenhaften Welt ein eigenes an Gestaltung bei, bis allen nicht mehr zu Bewusstsein kam, dass sie die Schöpfer dessen waren, was nun ihren Glauben formte. Der erste Mythos war geboren und hatte Macht erlangt über den Menschen. Unzählig sind die Formen, die aus seinem Samen von Geschlechtern zu Geschlechtern fortgezeugt ins Dasein traten. In allen offenbarte sich für lange Zeit nichts anderes als die arge, erdenhafte Not des Menschen. Dann aber kamen einige, die von hohen Wundern zu erzählen wußten, die ihnen in der Stille begegnet waren. Die Hierarchien der geistigen Welt hatten des Menschengeistes im Tiere sich erbarmt und wollten ihm den Weg zurück zu seiner Heimat zeigen. Nicht anders aber war hier Erlösung zu schaffen als durch den Menschen selbst. So suchten und fanden sie jene wenigen, die sie zu Leuchtenden im Urlicht bereiten konnten, um durch sie den anderen Licht zu spenden. Im Herzen Asiens waren sie gefunden worden, und von hier aus gingen sie in alle Welt, getreu der Sendung, die ihnen geworden war. Unter allen Völkern tauchte plötzlich einer der ihren auf. Es entzündete ihre Rede eine heilige Flamme in allen, die sie hörten. Was sie zu verkünden hatten, aber war zu erhaben, als dass es unverhüllt ertragen worden wäre. So ging es in dem Mythos ein, wie er jeweils an dem Orte ihres Wirkens lebte. Es folgte eine Zeit, die dem Mythos zu Bild und Gleichnis hehrster Weisheit erhob. Geheimste Erkenntnis ward unzähligen durch ihn vermittelt. Das Tier aber hatte zu sehr schon den Menschengeist umnachtet, so daß auch unzählige verblieben, die das Licht nicht erreichen konnte. Das Licht kämpfte und rang mit der Finsternis, aber die Finsternis blieb im Siege. Nun ward der Mythos in gar vielen Wandlungen gewandelt, und was da Licht und Leben einst in ihm gestaltet hatten, erstarrte zu lebloser Form, wurde zu Pfeilern der Götzentempel. Aus tiefster Verborgenheit heraus suchten die Leuchtenden, jeder Generation aufs Neue gezeigt, an allen Orten der Erde stets zu retten, was zu retten war. Doch es blieb in jedem Menschenalter nur eine gar geringe Zahl, die sich von ihnen finden ließ. Die anderen taumelten den Weg des Wahns dahin, dem Tiere und dem Dämon der Erde mehr und mehr verhaftet, fern aller Sehnsucht nach dem Lichte. In solcher stets wachsender Not, als die Gefahr des Versinkens in grauenvollste Nacht des seelischen Erlöschens allmählich aller Menschheit drohte, erbarmten die geistigen Hierarchien sich aufs Neue der Gefallenen im Erdentiere und erwirkten ihnen Hilfe aus der Geisteswelt, sandten der Leuchtenden einen mit einer Sendung aus, die vor dem keiner noch erfüllen mochte und die auch nach ihm keiner mehr erfüllen könnte. In unerfassbarer Liebe hatte er selbst in der geistigen Welt sich zu solcher Sendung dargeboten. Damit er fähig werde, ihr zu entsprechen, hatte er seine Liebeskraft schon im geistigen Reiche zu höchster Vollendung emporgeläutert, bevor er dem Tiere dieser Erde sich vereinte. Als der größte aller Liebenden, die je die Erde trug, vollbrachte er in seinem Tode, was er zu vollbringen übernommen hatte. In seiner Todesstunde auf Golgatha wurde durch ihn der Erde unsichtbare Aura derart verwandelt, dass alle nun, die ehrlich suchen und in sich den Willen von der Finsternis zum Lichte kehren, Erlösung werden muß, so sie mit aller Inbrunst in sich selber darum bitten. Es war nun leicht geworden durch ihn, was vor seiner Liebestat auf Golgatha die Kraft der Stärksten kaum erreichen konnte. Noch blieb die Finsternis zwar an ihrem Ort, allein sie hat nicht mehr die Kraft, den Menschen, der ihr wahrhaft widerstehen will, wie ehedem zu binden. Ihre stärkste Macht ward durch jene Tat der Liebe eines Erdemenschen für immerdar gebrochen. Wohl hatte der große Liebende den Mythos seiner Zeit und seines Volkes durchlichtet. Wohl hatte er in ihm die hohe Weisheit aufgezeigt und sie gesondert von dem Wahn, der sie fast zu erwürgen drohte. Wohl hatte er, als der erste seiner Brüder, die Lehre des Geistes, die er zu geben hatte, rein und klar vermittelt, ohne sie als Bildwerk einzuweben in den Mythos, wie es jene früheren, die einst den Menschen lehrten, noch für ratsam hielten. Allein er konnte nicht verhindern, dass nach seinem Erdenwallen andere sein eigenes Bild dem Mythos einverwoben, ja, dass die Kunde seines Lebens selbst zum Mythos wurde. Auch in diesem Mythos fand ewige Weisheit, Gleichnis und Bild. Auch in diesem Mythos aber wurde Weisheit so von Wahn umschlungen, dass scharfe Sonderung nötig ist, soll nicht der Wahn die Wahrheit dauernd überwuchern. Der letzte große Mythos, den die Menschheit schuf, muß sich zur Wirklichkeit verklären, von der er ausgegangen ist. Jahrtausende diente der Mythos dem Menschen, ihm seine Nacht zu erhellen. Nun aber ist die Zeit der Lehre durch den Mythos erfüllt, die Zeit der Erkenntnis aus der Wirklichkeit ist angebrochen. Der Mensch der kommenden Gezeiten wird den Mythos den die Vorzeit schuf, wie keiner je vor ihm zu ehren wissen. Allein er wird ihn wie das Bild des Spiegels werten, das ihm zwar Aufschluss gibt, will er sein Antlitz selbst betrachten und dennoch keineswegs sein körperhaftes Dasein in sich birgt. Die Schöpferkraft des Menschen wird sich mählich mehr und mehr in anderer Weise Anreiz zur Gestaltung suchen. Doch wenn auch manches wirkliche Geschehen noch dem Mythos dienen mag, so wird man dennoch wohl zu unterscheiden wissen zwischen letzter Wirklichkeit des Seins und allem, was sich nur durch Bild und Gleichnis sagen lässt. Die Macht, die einst der Mythos über die Gemüter hatte und die er heute noch zu halten weiß, wo noch der Glaube lebt, den er einst formte, wird ihn in einer neuen Zeit genommen werden und niemals wird sie ihm je wiederkehren können. Des Geistes Leben, das der Mythos nur zu spiegeln wußte, wird den neuen Menschen selbst erfüllen, und in sich selber wird er aller Wahrheit inne werden, die seinen Vätern nur im Bilde durch den Mythos nahe kam. Inzwischen aber möge der Mythos der Alten die Ehrfurcht allenthalben finden, die ihm als dem geistigen Werke des Menschen wahrlich gebührt.